In Alfred Hitchcocks Spionage-Thriller Saboteur, Saboteure aus dem Jahre 1942, gibt es folgende Szene. Der Schauplatz New Yorks Radio City Music Hall. Auf der riesengroßen Leinwand eine harmlose Krimikomödie. Wie üblich dreht sich alles um eine verheiratete Frau, ihren Liebhaber und den gehörnten Ehemann. Das Publikum amüsiert sich prächtig. Die Gattin bekniet ihren Liebsten, so schnell wie möglich zu verschwinden. Jeden Moment würde ihr Gatte durch die Tür kommen und er sei bewaffnet. Das Publikum biegt sich vor Lachen. Der Gatte erscheint und schießt. Das Gelächter schwillt an. Der Schuss wird direkt in die Kamera abgefeuert. Und es wirkt, als schieße der eifersüchtige Ehemann nicht auf den Liebhaber, sondern direkt ins Publikum. Wieder wird laut gelacht. Doch jetzt wird auch im Kinosaal geschossen. Der Saboteur, gespielt von Norman Lloyd, ist ins Auditorium eingedrungen und versucht, die ihn verfolgenden Polizisten in Schach zu halten. Zunächst bemerkt niemand diese verrückte Parallelität der Handlungen. Dann kippt die Stimmung. Ein Zuschauer wird getroffen. Panik bricht aus. Die Menschen, die eben noch vor Lachen geschrien haben, schreien nun vor Entsetzen. Das fiktive Leben da oben und das wirkliche Leben hier unten sind nicht mehr voneinander zu trennen. Das Geschehen auf der Leinwand ist real geworden und reißt alles mit sich, das Publikum in der Radio City Music Hall und auch mich. Bei einem Film von Alfred Hitchcock ist das nicht ungewöhnlich. Hitchcock überrascht, Hitchcock irritiert, Hitchcock bringt uns zum Lachen und er jagt uns Angst ein. Wie kann ein bekennender Angsthase wie ich ausgerechnet von den Filmen Alfred Hitchcocks so gefesselt sein? Sie würden es nicht vermuten, sollten wir uns begegnen. Aber es stimmt, ich bin ein Hasenfuß. Ich meide Partys, auf denen ich niemanden kenne. Badeanstalten sind für mich ein Graus. Wenn auf meinem Display das Wort anonym erscheint, nehme ich den Anruf grundsätzlich nicht an. Und im Kino, Konzert oder Theater sitze ich am liebsten an der Seite. Auf dem äußersten Platz, auf Platz 1. Ich bin ein ängstlicher Mensch. Aber ich weiß, welche Angst mir schadet und welcher ich mich stellen sollte. Die Angst, die Hitchcock erzeugt, hat eine heilsame Wirkung. Sie macht uns nobler, durchlässiger, mitfühlender. Der unschuldig Verfolgte in North by Northwest, der unsichtbare Dritte, 1959, die verzweifelte Mutter aus The Man Who Knew Too Much, der Mann, der zu viel wusste, 1956, der Voyeur in Rear Window, das Fenster zum Hof, 1954, in den Charakteren seiner Filme erkennen wir uns wieder. Das sind wir. Vielleicht sogar Norman Bates. Sie kennen Norman Bates noch nicht? Sie werden ihn in diesem Buch kennenlernen. Hitchcock öffnet Türen, die wir normalerweise verschlossen halten. Lässt uns in Abgründe schauen, von denen wir uns lieber fernhalten. Doch selbst in den düstersten seiner Werke schimmert immer ein bisschen Kindergeburtstag durch, lockt das Tortenstück, mit denen er seine Filme gern verglich. Warum Tortenstück, fragen Sie sich? Hitchcock war davon überzeugt, dass Kino nicht die bloße Abbildung der Realität sein sollte, sondern ein sinnliches Fest. Alles, was er zu vermitteln hat, vermittelt er mit Leichtigkeit, mit Eleganz und Humor. Dass dieser mitunter sehr schwarz ausfällt, liegt in der Natur der Sache. Hitch war außerdem der Meinung, dass wir aus demselben Grund in seine Filme gehen, aus dem wir auf dem Rummelplatz mit der Geisterbahn oder Achterbahn fahren. Stimmt. Wir wollen den Kitzel spüren, diese Mischung aus Freude und Furcht, den wohligen Schauer, der uns sagt, dass wir uns der Gefahr nähern. Hitchcock soll uns Angst machen. Aber er soll uns bitteschön auch wieder von ihr befreien. Beide Wünsche werden erfüllt. Selbst jemand wie ich kann sich ihm unbedenklich anvertrauen. Der Master of Suspense lässt uns nie aufs stürmische Meer hinausrudern, ohne uns wieder sicher ans Ufer zu bringen. Natürlich müssen wir da draußen erst einmal die gesamte Bandbreite menschlicher Emotionen durchlaufen. Das ist der Pakt, den wir eingehen, wenn wir einen Film von Alfred Hitchcock sehen. Von passiver Berieselung ist das weit entfernt. Einen Hitchcock-Film erleben wir mit Herz, Kopf und Verstand. Auch auf die Gefahr hin, dass uns das Geschehen auf der Leinwand manches Mal zu nah auf den Leib rückt. Das gehört dazu. Das ist Teil des Vergnügens. That's how to Hitchcock. Das Gefühl, mit Haut und Haaren in einen Hitchcock-Film hineingezogen zu werden, hatte ich bereits mit 12 Jahren, als ich gemeinsam mit meinen Eltern zum ersten Mal Dial M for Murder sah. Die Szene am Telefon, in der Anthony Dawson versucht, Grace Kelly mit einem Seidenschal zu erwürgen, verursachte bei mir Albträume und machte mich zum vermutlich jüngsten Hitchcockianer Deutschlands. Doch ich verdanke Hitchcock nicht nur schlaflose Nächte, sondern auch eine gewisse Popularität, zumindest als Stimme. Ich war 15 Jahre alt, als mich Regisseurin und Produzentin Heike-Dine Körting für die Rolle des zweiten Detektivs Peter Shaw in der Hörspielserie Die drei Fragezeichen auswählte. Und ausgerechnet Alfred Hitchcock, das war das Besondere, hatte die Schirmherrschaft übernommen. Sein Name war so etwas wie ein Gütesiegel und stand bei den ersten Folgen vor dem Titel. Alfred Hitchcock, Die drei Fragezeichen und der Phantomsee, Alfred Hitchcock, Die drei Fragezeichen und der tanzende Teufel, Alfred Hitchcock, Die drei Fragezeichen und der unheimliche Drache. Die drei Fragezeichen hatte ich schon 2 Jahre vorher kennengelernt. Da hatte mir meine älteste Schwester das Buch Die drei Fragezeichen und der sprechende Totenkopf mit der Widmung Für den lieben Jensi unter den Weihnachtsbaum gelegt. Ich sehe es noch vor mir, den rot eingefärbten Namen Alfred Hitchcock und die weiß-rot-blauen Fragezeichen auf schwarzem Grund. Das Cover zeigte eine gelbe Truhe, aus der höhnisch lächelnd ein Totenkopf hervorlugte. Ein Volltreffer der Illustratorin Alga Rasch. Auch der Inhalt war genau nach meinem Geschmack. Hinter den drei Fragezeichen verbargen sich Justus Jonas, Bob Andrews und Peter Shaw. Drei Jungdetektive, die im fiktiven Rocky Beach, ganz in der Nähe von Hollywood, auf Verbrecherjagd gingen. Hier gab es Gespensterschlösser, Geisterinseln und versponnene Filmstars, die abgeschieden hinter hohen Mauern lebten. Aber das Allerbeste war, dass die drei in engem Kontakt zu Alfred Hitchcock standen und in seinem Office auf dem Gelände der Universal Studios ein- und ausging. Hitchcock war in den Geschichten derjenige, der ihnen beim Lösen ihrer Fälle mit Hinweisen und Ratschlägen half und einer der wenigen Erwachsenen, der die Jungs nicht wie Kinder behandelte. Als ich schließlich im Hamburger Studio in der Agnesstraße mit Oliver Rohrbeck und Andreas Fröhlich die erste Folge der Hörspielversion aufnahm, kam es mir vor, als rückte ich Hitchcock damit noch ein Stückchen näher. Obwohl ich zunächst den Bücherwurm Bob Andrews sprechen sollte und Andreas Fröhlich den Sportler und Angsthasen Peter Shaw, besetzte uns Frau Körting kurz entschlossen um und machte mich zu Peter und Andreas zu Bob. Bei Oliver stand ein Rollentausch nie zur Debatte. Er las die seitenlangen, komplizierten Erklärungen, die Justus Jonas am Ende der Fälle von sich gab, ohne Patzer. Ich saß ihm gegenüber und staunte. Oliver, Andreas und ich hätten unterschiedlicher kaum sein können, aber vor dem Mikrofon funktionierte unsere Dynamik von der ersten Sekunde an wie auf Knopfdruck. Keiner von uns konnte damals ahnen, dass diese Serie eines Tages Kult und mit mehr als 50 Millionen verkauften Tonträgern, 23 Platin und 132 Goldschallplatten die erfolgreichste Hörspielserie der Welt sein würde. Oder dass uns die Deutsche Post auf einer Briefmarke verewigen würde. Nicht selbstklebend. Mit dem Vermerk Helden unserer Kindheit. Frau Körting managte uns in all den Jahren mit unerschütterlichem Aplomb und sah vor ihren Augen pubertierende Jungs zu jungen Männern heranwachsen, die schließlich zu Herren zwischen 50 und 60 mutierten. Sie ist diejenige in unserem Team, die nicht älter wird. Eine Frau mit enormer, unbändiger Energie. Eine Frau der Tat. Ohne sie wären die drei Fragezeichen niemals das geworden, was sie heute sind. Und ihre Entscheidung, Andreas als Bob und mich als Peter zu besetzen, war genau richtig. Peter passte zu mir. Ich war zwar keine Sportskanone, aber mit Peters Angst konnte ich sofort etwas anfangen. Dass ich damals Teil des Fragezeichen-Trios wurde und Hitchcock wie ein Schutzpatron über allem schwebte, erscheint mir wie ein Wink des Schicksals. Mein Interesse an den Filmen von Alfred Hitchcock ließ nach dem Fernsehabend mit meinen Eltern nicht nach. Im Gegenteil. In den darauffolgenden Monaten stürzte ich mich auf alles, was ich über sein Werk finden konnte. Mitte der 70er Jahre war das noch überschaubar. Durch einen hilfsbereiten Buchhändler in der Hamburger Innenstadt kam ich zum Glück auch an Veröffentlichungen aus dem Ausland. Meine Bibliothek wuchs langsam, aber stetig. Hitchcock ließ mich nicht mehr los. Seither habe ich jeden seiner Filme dutzendfach gesehen. Mit wachsender Begeisterung. Ich habe seine Drehorte und Schauplätze aufgesucht und manchmal sogar meine Zelte dort aufgeschlagen. Unter meinem Hörbuchlabel Audobar veröffentliche ich nun schon seit 2015 Lesungen, die die vergessene Literatur hinter Hitchcocks Filmen hörbar machen und bringe sie mit Live-Musik unter dem Titel Hitch und ich auf die Bühne. Ein paar Tage später zeige ich dann meist die Verfilmung im Hamburger Metropolis-Kino und juble innerlich, wenn ich feststelle, dass mein Theaterpublikum auch den Weg in den Kinosaal gefunden hat. Mein Eifer, den Hitchcock-Funken zu entfachen, ist ungebrochen. Kein Wunder also, dass ich Feuer und Flamme war, als ich das Angebot für dieses Buch bekam. Ich kenne keinen Regisseur, über den mehr Biografien veröffentlicht und dessen Filme häufiger analysiert wurden. Seine Karriere ist unvergleichlich. Seine Bedeutung in der Filmgeschichte unbestritten. Sein Einfluss auf die Nachfolgegenerationen im Regiefach enorm. Kriminalanthologien wie Stories for Late at Night erschienen unter seinem Namen. Auch eine Schallplatte mit dem schönen Titel Music to be Murdered By. Das Fernsehen strahlte neben seinen Filmen auch seine preisgekrönten Serien Alfred Hitchcock Presents, Alfred Hitchcock präsentiert, und The Hitchcock Hour aus. Sucht man im Netz nach Alfred Hitchcock, ertrinkt man in einem Meer von Einträgen. How to Hitchcock erhebt weder den Anspruch auf Vollständigkeit noch auf Objektivität. Auch das How to sollten Sie nicht allzu ernst nehmen. Keine Angst, ich schreibe Ihnen nicht vor, wie Sie einen Film von Alfred Hitchcock zu sehen haben. Das ist eine sehr intime Angelegenheit. Da gibt es weder falsch noch richtig. Aber ich versuche, Ihren Blick behutsam hierhin und dorthin zu lenken. Auf die Details, die es sich zu entdecken lohnt. Auf die darstellerischen Leistungen, die zu wenig gewürdigt wurden. Auf die verborgenen Meisterwerke, die darauf warten, ihr Schattendasein zu beenden. Auf monströse Mütter, charmante Schurken und lebensgefährliche Ehen. All das könnte Ihren Filmgenuss steigern. Und wundern Sie sich nicht, wenn ich die Namen der Stars und der Figuren, die sie verkörpern, auf den folgenden Seiten mitunter wild durcheinanderwürfle. Hitchcocks Filme ziehen mich so ins Geschehen, dass es mir nicht immer gelingt, eine saubere Grenze zwischen Illusion und Wirklichkeit zu ziehen. Versunken in meinem Kinosessel tauche ich ein in eine andere Welt. Dann wird Anthony Perkins zu Norman Bates und Norman Bates zu Anthony Perkins. Auch wenn ich weiß, dass seine Darstellung das Ergebnis hoher Schauspielkunst ist. Außerdem plaudere ich aus meinem ganz persönlichen Nähkästchen, von meinem inneren Kompass, der mich dahin gelotst hat, wo Hitchcock seine besten Filme drehte. Ich erzähle Ihnen von Kakerlaken in Brooklyn, Stoffmäusen für Shirley MacLaine und Regengüssen in London. Von meinen Erfahrungen mit Kassetten und Videorekordern, Schauspielschulen, Synchronregisseurinnen, Mordszenen im Hörspielstudio, und wie das alles direkt und indirekt mit Hitchcock zusammenhängt. Wie wäre es, wenn Sie sich, während Sie dieses Hörbuch hören, vorstellten, wir gingen gemeinsam ins Kino. Zu einem Private Screening von Hitchcocks Lebenswerk. Ich zeige Ihnen 5264 Minuten Film, 88 Stunden Suspense, edler Look, explosiver Inhalt. Die wenigen seiner Filme, die ich für nicht erwähnenswert halte, übergehe ich elegant. Falls ich dabei einen Ihrer Favoriten erwischt haben sollte, bitte ich um Nachsicht. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass ich meinen Irrtum einsehe. Es wäre nicht das erste Mal. Hitchcocks Filme sind rätselhaft und unberechenbar. Sie sind zeitlos und zeigen selten Abnutzungserscheinungen. Das Wiederentdecken wird hiermit dringend empfohlen. Je öfter wir einen Hitchcock-Film sehen, desto besser wird er.